Lass uns Lukas Kapitel 17 aufschlagen. Lukas Kapitel 17. Luke 17, 11 to 19 ist der Passage. Ich kann nicht ganz hier übersetzen, aber das, damit wir mindestens die Bibelstelle haben, für das Wort ist, was ihr wirklich hören wollt, was wir wirklich brauchen. Und mein Ziel, ehrlich gesagt, wenn ich die Predigt vorbereite, ist nur Gottes Wort loszulassen. Lass Gott durch sein Wort sprechen und dass ich nicht im Weg stehe und meine Meinungen draußen zu lassen und was ich sage, nur von Gott, auf Gottes Wort basiert sind. Lukas Kapitel 17, Verse 11 bis 19. Es geschah, als Jesus nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegnete ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Familie Mira wohnte in Long Island, auf Long Island. Und sie hatten einen Wunsch, einen Hund zu haben und einen Hund von einem Tierheim zu retten, haben eins gefunden. Er hieß Alex. Und Alex hat viel Freude zu denen gegeben und sie haben ihn nach Hause gebracht und er schaute ganz zufrieden zu sein und er ist rumgelaufen im Garten und hat sich wirklich gefreut. Aber als der Vater, Stephen Mira, den Hund im Haus reingelassen hatte, ging er schief. War das der Hund Alex, war nicht ein normaler Hund. Er war ein von den gewaltigsten Hunderasse überhaupt. Ein Pitbull. Eigentlich illegal sind. Als er reingelassen wurde, stürzte sich auf den 16-jährigen Brianne, seine Tochter. Sie wurde im Hals, Gesicht und Arm schwer verletzt. Und der Vater auch. Denn Alex war von einem ganz schlimmen Leben gerettet. Aber er war nicht fähig, so für das Wohl seines Retters zu leben. Er hat diese, die ihn geliebt hatten, verletzt. Wenn wir an unsere Rettung denken, dass Gott Menschen rettet, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er uns ewiges Leben gibt, können wir auch einen Fehler machen, dass wir vergessen, warum Gott uns dieses Heil angeboten hatte. Worum geht es eigentlich? Und wir können wirklich einen Fehler machen, auch unbewusst manchmal. Und zwar, dass wir an das Heil denken und dass es eigentlich das Heil Jesu geht um uns. Es dreht sich um uns. Weil er für unsere Sünde gestorben ist, damit wir ewiges Leben haben können, damit wir für Ewigkeit mit ihm sein dürfen. Und es geht um uns. Und vielleicht dann machen wir den Fehler, dass wir, auch wenn wir von diesem Heil wissen, auch unser Gott, unser Retter, ins Gesicht beißen. Der Titel von meiner Predigt heute ist: Gerettet, um zu danken. gerettet, um zu danken. Wir sind nicht gerettet, um uns ein schönes Leben haben zu dürfen. Damit wir auf die erste Reihe ewiges Leben haben können. Es geht um Gott. Psalm 67 wurde von Jakob uns vorgelesen. Wir haben dort gesehen, wir haben das erfahren, dass Gott segnet uns. Er hat gebetet, Gott segne uns, damit wir anderen erzählen können, damit wir anderen einsehen können und damit die Nationen Gott verherrlichen können. Du bist gerettet, um Gott zu verherrlichen. Du wurdest geschaffen, Gott zu verherrlichen. Und du bist gerettet, damit du mit ganzem Herzen ihn verherrlichen könntest. Natürlich kriegen wir auch vieles von Gott, viele Segen. Aber auf die erste Reihe geht es nicht um dich, geht es nicht um mich, es geht um Gott. In diesem Geschichte ist Jesus so ungefähr 2 Wochen vor seinem Tod. Er ist unterwegs nach Jerusalem, er ist nördlich gegangen und dann ist höchstwahrscheinlich dann mit den Pilgern, die nach Jerusalem verreist wollten, um Passa zu feiern, sind sie mit denen gelaufen und ist er dann in Samaria durchgegangen. Und als er in einem kleinen Dorf reingekommen ist, hat er diese 10 Männer begegnet. Wir nennen die Aussätzigen. Sie hatten diese eine ganz unheilbare Krankheit, Lepra, gehabt. Nun, Lepra ist heutzutage, in moderner Zeit, höchstwahrscheinlich was wir nennen Hansens Krankheit. Ist eigentlich heutzutage noch medizinisch heilbar. Es wurde erst in Europa, ungefähr 61 vor Christus, von Poppaeus, der General Poppaeus, von militärischen Einsatz in Syrien rübergebracht und war in der damaligen Zeit ganz bekannt. Es war wirklich betrachtet als keine normale Krankheit, sondern wirklich ein lebendiger Tod. Für viele waren sie lieber tot, als so lebenlang mit diesem unheilbaren Krankheit leben zu müssen. Ja, diese Krankheit, so habe ich recherchiert, aus dem Bereich der Neurologie, sterben die Nerven ab und die Gefäße der Arterien und Venen verstopfen durch eine Verdickung des Blutes. Die Betroffenen verlieren meist das Gefühl, das Gefühl für Kälte, Wärme und auch Schmerz. Ohne Behandlung verletzen sich die Patienten oft unbemerkt und infizieren sich über die Wunden an lebensgefährlichen Krankheiten, wie zum Beispiel Tetanus. Daher stammt auch die Vorstellung, Lepra würde zum Abfallen von Armen, Händen und Ohren führen. Da die Kranken keine Schmerzen spüren, werden Wunden oft unbehandelt gelassen und durch Entzündungen können diese Körperbereiche absterben. Und so ist es öfters geschehen, dass sie ins Feuer das Hand so gegangen ist und sie sind schwer verbrannt, schwer verletzt, aber haben keine Gefühle. Und dann sind die Finger, Füße von den Wunden, die Nase, die Ohren so abgefallen. Wir sprechen so wirklich wie ein lebendiger. Eine Form davon ist eine der schwersten Formen. Durch ungehemmte Vermehrung der Bakterien verbreiten sich diese über Blutbahnen, Nervengewebe, Schleimhäute und das Lymphsystem im ganzen Körper. Die Haut ist stark verändert, zum Verknoten und kleinen Flecken überzogen. Und so, wenn man im Internet das recherchiert, ist es wirklich, also wirklich ist einige nur zu lesen und zu sehen, was diese Leute passieren. Aber das Schlimmste von dem Aussatz waren nicht die körperlichen Auswirkungen davon. Das ist schlimm genug. Sondern war dieses ganz hoch ansteckend ist, dass die Leute sozial ausgestoßen waren. Unter dem jüdischen Gesetz, im Alten Testament auch, mussten die Aussätzigen sich fern von Menschen halten und über die Oberlippen bedecken, wenn Leute nahe kommen. Und sagen, unrein, unrein, bleib fern. Damit die anderen nicht angesteckt wurden. Alten Testament gab klar Anweisungen für Aussätzige. Sagt, all die Tage, die das Mal an ihm ist, der Lepra, soll er unrein sein. Unrein ist er. Allein soll er wohnen. Außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Wir sprechen von endgültiger Verbannung von der Gesellschaft, von der Familie, von Freunden, Freundeskreise, Arbeit, das Haus, das ein Vater gebaut hat, musste er verlassen, nie wieder reingehen zu dürfen. Für uns heute da ist es fast fremd, sowas zu erleben. Solche Pesten gibt es fast kaum unter uns. Aber so war es in der Zeit. Und wie gesagt, es war diesen Krankheit unheilbar. Interessanterweise, im Alten Testament, in 3. Mose 13 und 14, es gibt 114 Verse oder so über den Lepra. Nur Anweisungen für Lepra. Und viele von den Versen sprechen von, wie man rein genannt werden kann. Aber das ist nie passiert im Alten Testament. Keine waren von sowas geheilt. Aber jetzt schon. Der Messias kam. Und jetzt durfte die Gesetze erfüllt werden. Die Lepra tatsächlich war nicht nur eine Krankheit, gesundliche Krankheit, sondern das war wirklich ein Bild, ein ganz klares Bild für die Sünde und ihre Auswirkungen. Ausgestoßen, unheilbar, selbstzerstörend. Alle die Sachen, die über Lepra zu sagen sind, ist genauso mit Sünden im Herzen. Aber nicht nur im Herzen, sondern man merkt auch öfters, wenn man Erwachsene so mit diesem geistlichen Lepra leben, wie ihr körperlicher schlecht gegen. Wie sie wirklich älter aussehen, würde wie das Leben auch der Körper geputzt ist. Lepra ist ein Bild für die Bosheit, die schlimme Auswirkungen von Sünde im Herzen. Nicht, dass jeder Aussätzige so eine schlimme Sünde war nicht der Fall, aber es war ein Bild für dieses ganz schlimme geistliche Zustand der Menschen. Und so kommen wir zu diesen Szenen. Jesus kommt rein, in diesem Dorf rein, und von fern stehen diese 10 Männer. Von Familie ausgestoßen, ganz allein, gemeinsam waren sie, weil sie diese gleichen Zustand hatten. Und in ihrem Mund haben sie den Messias zugerufen. In ihrer Verzweiflung haben sie so gerufen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Hab Erbarmen, nicht Erbarmen an uns. Solche Verzweiflung. So ein dringender Anruf an den Herrn Jesus. Und sie haben ihn Meister genannt. Interessant, das Wort wird nur von den Jüngern über ihre Lippen kommen, außer dieser 10 Aussätzigen. Sie haben doch ein gewisses Verständnis für Jesus Christus und wer er war. Meister, hilf uns in unserer Not. Sie müssten Jesus erreichen. Und Jesus, seine Antwort ist wirklich rätselhaft. Weil es gibt andere Fälle, wo er Blinde geheilt hat, auch Aussätzigen. Und er hat ihnen einfach geheilt. Und dann haben sie gelobt und Gott verherrlicht. Auch der Aussätzigen hat er ihn angetastet einmal. Aber dieses Mal bleibt er ziemlich fern. Und er sagt, gehen zum Priester. Sie waren immer noch Aussätzigen. Aber sie mussten hingehen. Das war nach dem Gesetz. Sowas war nie vorher passiert. Aber der Messias verwendet diese alten testamentlichen Texte. Denn es war für ihn vorprogrammiert, für den Messias vorprogrammiert, damit er das sagen könnte, damit der Zeugnis von Jesus rausgehen wollte, könnte. Und so ist es geschehen. Als sie gegangen sind, waren sie geheilt. Kannst du dir vorstellen, okay, gehen zu Priester, als ob du so eine Panne erlebt hast, und du rufst ADAC, und sie sagen, achso, dein Auto ist nicht fahrbar. Okay. Dann fahren sie ein Auto zu dem nächsten Mechaniker und fragen ihn, schau, dass dein Auto alles in Ordnung ist, dann kannst du mal abfahren. Entschuldigung, ich habe dir gesagt, mein Auto ist fertig. Kannst du erst mein Auto reparieren oder mindestens sagen, was los ist, dann nein, fahr erst zum Mechaniker. So war Jesus, seine Worte. Geh hin. Aus Aussätzigen, geh hin zu den Priester. Und so ist es so geschehen. Während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Was haben sie erst gelernt? Haben sie erst gesehen, dass, Mensch, mein Arm, es gab vorher, es ist alles so glatt jetzt, so weich, so gesund. Wie kann das sein? Oder vielleicht war es eine Kraft, dass sie erst gespürt hatten. Dass sie nicht mehr so gehobelt hatten, sondern dass sie richtig laufen konnten und gehen konnten. Keine Ahnung. Aber sie haben bemerkt, während sie hingingen, wurden sie geheilt. Und ich kann mir gut vorstellen, okay, ist ein bisschen Fantasie, okay, aber ich kann mir gut vorstellen. Ich denke nicht, dass als sie mehr Kraft hatten, als sie sich besser gefühlt haben, als sie ein bisschen, ja, dass sie geheilt waren und merkt, hey, wir sind rein. Ich denke nicht, dass sie langsamer gelaufen sind. Okay. Ich denke, sie haben so ein bisschen mehr Gas gegeben. Also wirklich losgerannt. Mensch, ich bin der erste Priester, ich will nicht eine Schlange hinter euch bleiben. Und sie sind so gerannt, so schnell wie möglich zu den Priester, damit sie dann nach Hause gehen können. Und dann alles wieder, also es war alles so wie ein Traum. War eine Realität. Aber als sie erst merkten, dass jetzt waren sie rein. Und als sie alle so wirklich sich gefreut hatten, eine, statt vorwärts zu gehen, hat aufgehört und hat zurückgeschaut. Und war Jesus bestimmt viel kleiner auf dem Horizont. Und vielleicht saß Jesus unter einem Baum, hat mit den Jüngern gesprochen, weil er was gegessen, keine Ahnung, aber hat diesen Mann angeschaut und hat, ich muss mit ihm reden. So eine Sehnsucht, dass er was zu diesem sagt. Sie haben alle diese wunderbare Sehnen bekommen. Ich muss zurück. Und er ist sehr aufgebrochen. Die anderen sind weiter. Wo gehst du denn? Wo gehst du hin? Ich muss wieder zu dem Jesus. Warum? Er sagt, zum Priester gehen, wir sollen ihm gehorchen. Ich muss. Und dann ist er aufgebrochen. Die anderen sind weg. Und er kam dann zu Jesus und hat diese Worte gesagt. Er sagt hier, er hat Gott mit lauter Stimme verherrlicht. Wie war das? Hat er so gesungen? Hat er so preis den Herrn gesagt? Ich weiß nicht, aber Gott verherrlicht mit lauter Stimme. Alle haben das gehört. Und er fiel aufs Angesicht, bevor dieser Mann zu seinen Füßen. Kannst du dir vorstellen, was für Gefühle er hat? Er hat sein Leben wieder bekommen. Es war alles wieder neu. Er musste Danke sagen. Und Jesus Antwort. Und jetzt, also in so einer Geschichte, denken wir, schön, Jesus hat jemand geheilt. Aber in jeder Geschichte von diesem im Evangelium, ganz lieber im Evangelium, merkt man, es gibt einen Punkt. Okay? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt der Geschichte, was der Heilige Geist uns sagen will. Okay? Es ist nicht nur schön, Jesus kann Aussätzigen heilen. Das ist ja schön. Jesus hat alle Kraft und wir können ihm vertrauen, wir können zu ihm beten, wir können ihn bitten, dass er uns heilt und sowas. Auf jeden Fall. Aber es gibt einen Punkt hier. Okay? Es ist Spitze zu dieser Geschichte. Und jetzt kommt es. Jesus macht seinen Mund auf und er sagte, Sind drei Fragen. Drei Fragen hier, okay? Erste, sind nicht die zehn gereinigt worden? Also von fern hat er zehn aufgezählt. Und er sagt, sind die nicht zehn, die ich gereinigt hatte? Das ist die erste Frage. Jesus wusste, was er getan hat. Er wusste, wie er ihn gesegnet hat, wer gesegnet wurde. Das ist sehr wichtig. Jesus weiß, wenn er was Gutes den Menschen getan hatte. Er wusste, es war zehn. Zweite Frage. Wo sind die neun? Es fehlt was. Jesus merkte, zehn oder neun haben gefehlt. Dritte Frage. Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Jesus erwartet. Jesus verlangt einen Dank. Jesus erwartete das. Es war nicht nur was Schönes, dass sie es gemacht hatten. Jesus erwartet das. Und jetzt sagt Jesus diese Worte. Dein Glaube hat dich gerettet. Liebe Geschwister, 10 Aussätzige wurden geheilt, körperlich. Aber nur einen wurden gerettet. 10 hat viel Segen von Jesus erfahren. Aber nur einen von diesen ist sicherlich im Himmel. Jesus sagte, dein Glauben hat dich gerettet. Nun, die Frage, die ich hatte, als ich das studiert habe, warte mal. Sie alle 10 hatten einen gewissen Glauben. Ja? Oder? Er hat gesagt, geh hin. Gibt es ein oder zwei, die sagen, naja, ich bleibe hier, ich bin noch Aussätziger. Nee, sind alle 10 zu dem Priester hingegangen. Alle. Hatten sie einen gewissen Glauben? Schon. Aber waren sie gerettet? Körperlich? Ja. Geistlich? Nein. Nein. Nun, vielleicht sagst du, das hat gar nichts mit meinem Leben zu tun. Ich habe nicht Aussatz. Ich habe, was ich brauche. Das ist eine schöne Geschichte. Ich sollte mehr Danke sagen. Okay? Aber diese Geschichte ist wirklich anwendbar für jeden hier. Okay. Ich bin überrascht selber, okay. Jedes Mal zu sehen, über diesen Text ist für jeden sehr anwendbar. Und ich möchte in den letzten Minuten nicht kurz predigen, heute ist kürzer. Okay. Aber jetzt kommen wir zur Anwendung. Und zwar, ich denke, ich kann so sagen, dass jeder hier in diesem Raum ist von Gott gesegnet worden. Jeden. Du hast, viele von uns, in einem christlichen Haus wurden wir aufgewachsen, erzogen. Nicht alle, aber einige von uns. Viele von uns, die meisten von uns, wenn nicht jeder, hat seit Kindheit eine Bibel zur Verfügung gehabt. Alle von uns haben was von Jesus gehört. Alle von uns und die meisten von uns haben viel Segen auch durch andere Geschwister erfahren. Ich spreche für mich, in einem Haus aufgewachsen, wo es ein gewisser Frieden gegeben ist. Das war Segen von Gott. Ohne gerettet zu werden, war ich gesegnet. Aber nur weil ich von Gott gesegnet wurde, Nur weil ich merke, Gott hat Gebete erhört, bedeutet nicht unbedingt, dass ich einfach seine Kinder bin. Man kann Segen erfahren, aber nicht diesen Glaubensschritt gemacht zu haben. Wir sind gerettet, um zu danken. Wir sind gerettet, um zu danken. Und viele, ich sage es so, es gibt manche, die auch gebetet haben. Okay? Äußerlich mit dem Mund gebetet haben. Und haben auch eine gewisse Segen in ihrem Leben erfahren, aber sie haben nie wirklich in ihrem Herzen Jesus angenommen. Ich war eine davon. Jahrelang. Hab viele Segen erfahren. Ich war wirklich, ja, wirklich gesegnet. Aber ich war nicht ein Kind Gottes. Es ging alles um mich. Ein Zeichen, okay? Ein Zeichen, dass wir Gottes Kinder sind, ist, dass wir wirklich merken, ich wurde begnadigt, ohne es verdient zu haben. Jesus ist für uns gestorben. Jesus hat uns gerettet, damit wir ihn verherrlichen. Ich möchte einige ansprechen, die vielleicht Jesus noch nicht kennen. Vielleicht hast du ein Zeugnis des Jesus jetzt, wie ich hatte als Kind. Aber du merkst, es geht alles um dich. Vielleicht solltest du überlegen. Bist du ein von diesen Neuen, die vieles erfahren hatten, auch vieles von Jesus erfahren, vieles kennst, aber nie Jesus zu Füße fallen ist und ihm angenommen als Herrn und Heiland. Die Bibel macht es sehr klar. Es ist nicht durch Werken, dass wir zum Glauben kommen. Es ist nicht, solange man zu Füßen Jesus beugt, dann ist alles in Ordnung, dann kommst du in den Himmel. Nee, es ist alles am Kreuz für uns vollbracht. Aber Jesus will uns nicht retten, wenn wir nicht los von unseren Sünden sein wollen. Wir müssen bereit sein, Buße zu tun und ihm zu Füßen, ans Gesicht zu fallen und sagen, danke, wir haben nichts mehr zu sagen. Wenn du nicht sicher bist, wenn du sagst, ich weiß nicht, ich würde dich wirklich dringend empfehlen, sprich mit jemandem. Viele haben solche Verzweiflungen, aber haben Angst, das anzusprechen, weil man denkt, ich falsch über mich. Nein, es ist eine offene, gute Frage, das sicher zu sein, dass du ein Kind Gottes bist, tatsächlich. Dass du Jesus gehörst, dass du an ihm allein geglaubt hast, dass du ihn angenommen hast, dass du allein an Jesus Christus glaubst, dass er für die Schuld, deine Schuld, gestorben ist, voll und ganz. Und das einfach sicher zu machen. Ziemlich schönes. Ich möchte uns als Geschwister ansprechen. Bist du ein Konsument von der Güte Gottes? Oder lebst du mit deinem Herz vollen Dank für das, was er für dich getan hat? Bist du Konsument? Oder bist du Anbeter? Lebst du für seine Ehre? Oder geht es alles um dich? Bist du mit Gott glücklich, solange er dich segnet? Aber in dem Moment, wo was schief geht, dann bist du gegen ihn. Bist du bitter. Warum hast du das gelassen? Warum das? So, höre ich so oft, Leute, es ist ein Block in ihrem Herzen, wenn du über Jesus sprichst. Es ist eine Bitterkeit, weil sie meinen, Jesus hat denen was schlecht gemacht. Du musst verstehen, die sind nur Aussätzige. Ausgestoßen. Unheilbar. Hoffnungslos. Aber Jesus hat gesagt, ich mache dich rein. Ich denke, diese Aussätzigen hätten wirklich mit Jesus bitter sein können, sagen, warum hast du so viele Jahre in meinem Leben verschwendet? Warum bist du nicht früher gekommen? Warum habe ich überhaupt Aussatz gehabt? Es geht gar nicht. Diese war dankbar. Wenn Jesus sagte, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Du bist gerettet. Um Gott zu danken. Lass uns gehen. Herr Jesus, du bist uns so gnädig. Du hast uns von fern gesehen. Und du hast uns zu dich gezogen. In deiner Liebe, wenn wir so unliebbar, nicht liebbar waren, du hast uns trotzdem geliebt und gerettet, uns rein gemacht. O Herr, danke und verzeih uns, vergib uns, wenn wir so uns beklagen. Hilf uns, Herzen zu haben, die nur für deine Ehre leben, um Jesus zu verherrlichen, um dich zu verherrlichen. Und ich bete, Herr, ich bitte dich, ich flehe, dass wenn es jemand hier gibt, der nur ein Konsument ist und nicht Jesus nicht persönlich kennt, nur seinen Segen erfährt, aber nicht diese Beziehung mit ihm, Herr, ich bete, dass du in ihrem Herzen, in seinem Herzen wirkst. Und dass sie diese sicher machen werden, dass sie gerettet sind von ihrem Sinn, ihrem Schuld. Hab Dank dafür, dass wir das wissen dürfen, dass wir ewiges Leben haben und dass du es für uns am Kreuz vollbracht hast. Wir beten durch Jesus. Amen.